Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Zuletzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, muss man sagen, Johannes, war die Welt ja gar nicht so schön, wie wir es hier immer am Anfang von unseren Episoden behaupten. Aber das Thema heute ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Welt langsam wieder ein bisschen schöner wird. Wir wollen es nicht zu rosig malen, aber erstmal jetzt natürlich, hallo Johannes, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, hallo Martin, genau, wir sind wieder mal zu zweit und haben uns eine Neuigkeit, also jetzt nicht ein Report rausgesucht, sondern wirklich ein Newsartikel. Und wie Martin gesagt hat, ja, es klingt sehr positiv. Es geht da um das Wasserstoffkernnetz und dass da erstaunlich viel Nachfrage vorhanden ist.
Ja, genau. Die Fernleitungsnetzbetreiber, Gas, die haben im März diesen Jahres, also im März 2026, ja, ihre Plattform geöffnet, sodass eben Interessenten Bedarfe schon mal ans Kernnetz anmelden können. Man kann also anmelden, oh ja, wenn dieses Kernnetz dann, so ist es ja geplant, im Jahr 2032 existiert, habe ich als Unternehmen oder als Institution oder als was auch immer Interesse dran, entweder da Wasserstoff einzuspeisen oder eben Wasserstoff aus diesem Kernnetz zu entnehmen, weil ich das für irgendwelche Prozesse, für die Industrie, für die Mobilität oder sowas brauche. Und man wollte natürlich damit schon mal so ein bisschen den Zeh ins kalte Wasser halten und schon mal schauen, ja, ist eigentlich diese ganze Geschichte, die wir jahrelang geplant haben, modelliert haben, berechnet haben, trifft sich das auch mit der Realität? Also ist tatsächlich ein Bedarf an Wasserstoff da und zwar nicht erst irgendwie halt 2100, sondern schon relativ kurzfristig, also eben schon ab 2032 für diese 9000 Kilometer, die ja ungefähr das Wasserstoffkernnetz lang sein soll. Und ja, es sind jetzt keine gewaltigen, riesigen, überwältigenden Zahlen, aber doch so, dass man diese Interessensbekundungen, die da jetzt eingegangen sind, auf die sein Aufruf hin als überraschend hoch einstufen könnte. Ja, vielleicht nicht überraschend hoch, Johannes, aber so ist das Wording, glaube ich, höher als erwartet.
Genau. Ja. Gut. Vielleicht war die Erwartung so niedrig.
Ja, genau. Das kann so sein. Ja, genau.
Aber nein, man muss schon sagen, es ist aus der Sicht wahrscheinlich auch überraschend hoch, dass diese Reservierungszeit ja noch läuft. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt der Endstand ist, sondern vor ein paar Wochen wurde eben angefangen, das auszuschreiben, wurden eben Firmen, denen wird mitgeteilt, jetzt könnt ihr euch bewerben, jetzt könnt ihr hier sagen, ihr wollt euch anschließen, entweder mit Einspeisung oder Ausspeisung. Und ja, jetzt ist nach ein paar Wochen eben schon, sind 32 Anfragen gekommen. 32 ist jetzt wirklich nicht viel, muss man sagen. Das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, wir werden von Anfragen überrannt. Allerdings muss man es natürlich auch in den Kontext setzen, dass ich mich da ja nicht als Haushalt oder als kleiner Handwerksbetrieb da melde und sage, ich will mich bitte ans Kernnetz anschließen, sondern das sind ja wirklich große Betriebe, große Industrie, Flächen, große Elektrolyseure, die sagen, ich will mich da anschließen. Und diese 32 Anfragen stehen halt auch für 2,9 Gigawatt an Ein- und Ausspeiseleistung. Und genau, das fand ich schon mal eine gute Zahl.
Ja, hier fand ich auch das Wording relativ spannend, weil ja hier Ein- und Ausspeisekapazität schön zusammengefasst wird.
Genau, natürlich.
Ja, nicht aufgeschlüsselt, wie viel da jetzt wirklich Einspeisekapazität war und wie viel davon wirklich jetzt Ausspeisekapazität, sondern ich habe so verstanden, du wahrscheinlich auch, hier wurde sozusagen einfach halt summiert. Ja, es gibt ein paar Anfragen für Einspeisekapazität, vielleicht auch ein paar für Ausspeisekapazität. Und wenn man die alle summiert, dann kommt man auf diese 2,9 Gigawatt. Ich habe dann auch ein bisschen so geguckt, ob man irgendwo eine Aufschlüsselung findet. Ich habe jetzt keine konkreten Daten gefunden. Von daher
jetzt
hier reine Spekulationen und Mutmaßungen. Genau. Aber ich vermute fast, die Menge an Einspeisekapazität wird höher sein als die Menge an Ausspeisekapazität, weil ja doch jetzt einige Elektrolyseure entstehen, ja auch durchaus mit Fördergeldern, die natürlich auch sehr, sehr gerne ihren Wasserstoff dann mal loswerden würden. Das ist ja auch klar. Von daher vermute ich fast, aber wie gesagt, jetzt, das ist wirklich eine wilde Spekulation. Die Mehrzahl dieser 32 Anfragen wird sich auf Einspeisekapazitäten beziehen und die Minderheit auf Ausspeisekapazitäten. Aber das ist jetzt wirklich eine Vermutung.
Ja, genau. Wir wissen es nicht. Es ist bewusst offen gehalten. Genau. Allerdings kann man diese 2,9 Gigawatt natürlich auch in Relation setzen zu der Planung für das Kernnetz, weil da wird es dann ja eigentlich eher interessant, wenn man sagt, ist es jetzt wirklich ein großer Teil? Also, keine Ahnung, wenn das Kernnetz für 200 Gigawatt ausgelegt ist, dann machen halt 2,9 Gigawatt eigentlich nichts aus.
Ja.
Aber wenn man das recherchiert, dann kommt man auf diese initiale Planung, also in der Wasserstoffstrategie, da wurde mal festgelegt, dass über das Kernnetz im Prinzip ein Wasserstoffbedarf von um die 100 Terawattstunden pro Jahr möglich gemacht werden soll. Und wenn man das eben dann runterrechnet, dann kommt man auf eine Dauerleistung von um die 10 Gigawatt. Oder ein bisschen drüber. Und wenn man dann sagt, ja gut, 10 Gigawatt Dauerleistung, dann sind da 2,9 Gigawatt schon etwas. Natürlich dann wieder die Frage, was sind die 2,9 Gigawatt? Ist das Einspeiseleistung, Ausspeiseleistung? Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt beides schön gleich verteilt mit 50%, dann kann man sagen, dass im Moment sind diese Reservierungsanfragen schon bei 10% von der Leistung vom Kernnetz. Und das halt nach ein paar Wochen von der Ausschreibung, wo man auch sagen kann, ja gut, wahrscheinlich werden noch einige Anfragen kommen, weil natürlich die meisten Firmen, wie bei den Förderanträgen, wir kennen es ja alle, reicht man immer am letzten Tag ein.
Und jammert dann noch, genau.
Genau. Insofern, könnte da schon noch ein bisschen mehr zusammenkommen.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Fehler, den man nicht machen darf. Also, wie schon erklärt, diese 2,9 Gigawatt, die stellen die Summe aus Einspeisung und Ausspeisung dar. Das bedeutet, man könnte natürlich jetzt naiv sagen, ja cool, ja, dann haben wir ja schon ungefähr ein Viertel von dem langfristigen Leistungsbedarf damit eben abgedeckt, eben halt von diesen 10, 11, 12 Gigawatt, die da als Dauerleistung erforderlich sind. Aber so wie du es ja auch schon erklärt hast, wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil es ja eben, wie gesagt, sowohl Ein- als auch Ausspeisung beinhaltet. Und wenn wir mal, so wie du es gesagt hast, davon ausgehen, ja, vielleicht die Hälfte ist Einspeisung, die andere Hälfte ist Ausspeisung, dann sind es eben nicht 25%, sondern eher so im Bereich 10, 12, 15%, die da jetzt schon abgedeckt sind. Aber so wie du es gesagt hast, trotzdem jetzt was, wo man nicht mit so viel tatsächlich jetzt schon gerechnet hätte, auch aufgrund wahrscheinlich der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation, wo man liest es täglich in der Zeitung, es nervt fast schon, jedes Unternehmen so gefühlt ums Überleben überhaupt erstmal kämpft und eher jetzt sozusagen die kurzfristige Perspektive eingenommen hat und erstmal von Monat zu Monat schaut und erstmal überlegt, wie es nächsten Monat weitergeht. Und insofern so eine Anmeldung für ja doch ja einige Jahre im Voraus ist dann schon interessant. Gut, die ersten Transporte übers Kernnetz, die sollen ja auch schon nächstes Jahr stattfinden, also 2027. Das heißt, da geht es schon los. Aber eben halt, wie ich es so ganz am Anfang gesagt habe, diese Fertigstellung vom Kernnetz, die ist ja dann erst in den 30er Jahren zu erwarten. Von daher ist zumindest mittelfristig geplant und Bedarf angemeldet worden.
Ja, genau. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, ziemlich faszinierend, dass eben die ersten Bedarfe schon recht kurzfristig kommen. Also dass das wirklich ab 2027 losgeht, dass eben nicht die ganzen Firmen sagen, ja, ja, machen wir alles,
aber irgendwann
in 10 Jahren.
Ja, genau.
Und jetzt reservieren wir einfach mal quasi, um quasi unser Eisen im Feuer zu haben. Sondern da, wenn die sagen 2027, das ist nicht so, dass die jetzt irgendwie auf die Zusage vom Kernnetz warten, um dann mit was anderem loszulegen, sondern da laufen die Wasserstoffprojekte dann wirklich schon.
Ja.
Und insofern finde ich das auf jeden Fall bemerkenswert. Wir haben ja genug Episoden in den letzten Wochen gemacht, wo es eben um Reports ging, wo ja im Prinzip überall festgestellt wurde, es läuft nicht so wie geplant. und dass dann doch hier erstaunlich viel Aktivität drin ist, ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und man muss es ja so interpretieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch legitim, eigentlich das so zu interpretieren. Weil dafür ist das Kernnetz ja auch da. Oder das ist der Grundgedanke vom Kernnetz. Mhm. Diese Verteilung von Wasserstoff leichter möglich zu machen. In der aktuellen Situation, Stand heute, wird ja nahezu die gesamte Wasserstoffmenge eigentlich auf der Straße transportiert in irgendwelchen Trailern. Es gibt zwar Pipelines, das ist ja klar, aber das sind eher eben halt kürzere Strecken in irgendwelchen Chemieparks oder in irgendwelchen Clustern. Und dass man wirklich über Tausende von Kilometern jetzt ganz leicht sozusagen dann Wasserstoff verteilen kann, so wie in den letzten Jahrzehnten ja auch mit Erdgas möglich, ist ja genau der Gedanke vom Kernnetz. Und es soll ja dazu führen auch, dass eben die Transportkosten runtergehen, die Verfügbarkeit vom Wasserstoff höher wird und sich die Situation eben halt ganz allgemein verbessert. Und das sieht man schon. Ich glaube, was man da so ein bisschen jetzt rauslesen kann, ist diese Verbesserung der Randbedingungen, die wird von den Unternehmen schon wertgeschätzt. Und das ist natürlich jetzt auch nicht verwunderlich, weil wenn sozusagen jetzt gesagt wird, ja, du kannst deinen Wasserstoff von München nach Hamburg transportieren und es kostet nur noch ein Drittel, dann ist natürlich jeder dabei. Aber genau, ich denke, das positive Signal, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dieses Thema lebt und ist auch nicht so, dass die Unternehmen jetzt sagen, ja, ich habe ja jetzt meine Trailer, die fahren ja jetzt und ob das ein paar Cent mehr kostet oder nicht, ist mir eh egal, weil es kauft eh keiner mit dem Wasserstoff ab. Sondern man ist da schon aktiv auf der Suche nach Faktoren, die den Business Case verbessern. Und das Kernnetz, so viel kann man sagen, ist auf jeden Fall einer dieser Faktoren.
Ja, genau. Man muss vielleicht als Einschränkung natürlich noch mitschicken, diese Reservierungsanfragen, das sind ja wirklich nur Anfragen. Das ist jetzt noch kein Commitment. Also im Prinzip kann wirklich jede Firma sagen, ja gut, ich habe mal Interesse und dann schauen wir mal, was rauskommt und ob ich dann das umsetze oder nicht, ob ich wirklich den Anschluss bekomme oder nicht, das ist jetzt nochmal was anderes. Also es ist schon eher so eine Interessensbekundung und nichts darüber hinaus, aber andererseits ist ja auch so, ist Aufwand notwendig. Irgendjemand muss sich hinsetzen, muss die ganzen Daten zusammentragen, muss den Antrag schreiben und so weiter. Also es ist jetzt schon was, wo eine gewisse Eintrittsschwelle besteht.
Ja, auf jeden Fall.
Das muss man, glaube ich, auch mit im Hinterkopf behalten. Das einerseits ist nicht bindend, andererseits ist es eben auch nicht so, dass man da einfach ein Häkchen auf einer Plattform setzt und dann auf Abschicken drückt.
Ja, genau.
Genau. Jetzt die andere Frage ist natürlich, wer könnte jetzt wirklich das reservieren? Weil, also du hast schon gesagt, deiner Meinung nach hauptsächlich wahrscheinlich Elektrolyseure, die im Aufbau sich befinden. Wahrscheinlich, also es wäre interessant, mal nochmal eine Übersicht ranzuziehen, wie viele Großelektrolyseure es im Aufbau gibt und wie viel Kapazität die haben. Ja. Vielleicht kommt man da zufälligerweise genau auf 2,9 Gigawatt. Ja. Aber natürlich gibt es potenziell natürlich noch andere Interessenten. Und das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, diese Stahlwerke, Chemiewerke oder Chemieparks, Raffinerien, die den Wasserstoff dann verbrauchen. Also gerade, ich könnte mir vorstellen, dass es einige an Raffinerien gibt, die halt sagen, im Moment stellen wir den Wasserstoff über Cracking vor Ort her. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, auch sich ans Kernnetz anzuschließen und da nochmal Wasserstoff einfach zu beziehen und nicht also diese zusätzliche Komplexität zu haben, da diesen Cracker zu betreiben zu müssen.
Ja. Ja.
Genau, dann aber auch also auf der Seite der Verbraucher gibt es auch den interessanten Fall von Firmen, die das wirklich im Alltagsbedarf nutzen. Also ich habe gehört von einer großen Firma, die einfach ihre Stapler betreiben im Werk und sich trotzdem ans Wasserstoffkernnetz dafür anbinden wollen. Weil sie sagen halt, es kostet einiges, da immer den Wasserstoff im Trailer anzuliefern. Und quasi Wasserstoffkernnetz ist dann die nächstmögliche Option im Moment, weil man sich ja nicht ans lokale Gasnetz quasi anschließen kann.
Ja, das ist auch natürlich die, das ist natürlich auch die sinnvolle Lösung für diese Heavy-Duty-Tankstellen, eben halt die Trucks betanken sollen. Weil wenn da die Anlieferung per Trailer erfolgt, da braucht man logischerweise sehr, sehr viele Trailer, wenn man dann eben eine steigende Zahl von Trucks, von LKWs befüllen möchte. Für PKW-Tankstellen in den letzten 10, 15 Jahren hat das gut funktioniert, weil die PKWs, die haben sowieso nicht so viel Wasserstoff an Bord. Das sind ja eher so 5, 6 Kilo. Und auf der anderen Seite war ja auch die Zahl der Fahrzeuge extrem überschaubar. Das muss man ja auch sagen. Von daher war da so eine Anlieferung per Trailer. Ja, mein Gott, das konnte man gut machen. Und dann hat der Wasserstoff da auch eine Zeit lang sozusagen gereicht an der Tankstelle. Aber bei den Trucks sieht es natürlich ganz anders aus, die da vielleicht immer bis zu 100 Kilo Wasserstoff dabei haben. Und dann ist natürlich so ein Speicher, wenn der mit einem oder von einem Trailer befüllt wird, dann auch schnell wieder leer. Insofern für Heavy-Duty-Tankstellen auf jeden Fall eine überlegenswerte oder eine sinnvolle Option, sich ans Verteilnetz oder ans, ja, jetzt vielleicht nicht direkt ans Kernnetz, aber halt ans Wasserstoffnetz anzuschließen, um dann eben halt direkt mit Wasserstoff dann aus dem Netz die Betankung von den Trucks machen zu können. Und da wäre dann ein gewisses Ausspeisepotenzial tatsächlich vorhanden. Es kommt natürlich auf die Zahl der Trucks an, die da betankt werden sollen. Aber da hätte man dann einigermaßen signifikante Mengen, auch in einem überschaubaren Zeithorizont. Und das passt natürlich auch so ein bisschen zusammen mit diesen Plänen, die uns ja im Endeffekt die A4 vorgibt, die Alternative Fuels Infrastructure Regulation, die ja einen doch signifikanten Zuwachs an H2-Tankstellen in Europa und in Deutschland fordert oder eben halt den Regierungen mit auf den Weg gibt, jetzt in den 30er Jahren, im Verlauf der 30er Jahre. Schon klar, wir müssen dann natürlich auch wieder schauen. Es geht dann das große Gejammer los und alle Länder verfehlen ihre Ziele und dann wird das erstmal noch wieder verschoben. Ich meine, so läuft es ja immer, ist schon klar. Aber trotzdem, die Zahl der Tankstellen, die soll nach der A4 ja steigen. Und speziell, wenn dann eben halt Tankstellen aufgebaut werden, ist der Anschluss ans Versorgungsnetz, ans Pipeline-Netz sinnvoll, um da, so wie du es gesagt hast, nicht jeden Tag 5 Trailer kommen lassen zu müssen.
Ja, genau. Und dann gibt es ja noch die nächste Gruppe der Anschlussinteressenten oder die potenziellen Anschlussinteressenten, nämlich diese ganzen Speicherbetreiber. Wir hatten ja schon jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit diese Podcast-Episoden über die Salzkavernenspeicher, die umgerüstet werden. Und die brauchen ja eigentlich unbedingt einen Anschluss ans Pipeline-Netz. Sonst ist das ganze Businessmodell von denen irgendwie nicht so ganz tragfähig. Wenn sie da irgendwie per Trailer den Wasserstoff nur anliefern und dann irgendwann wieder abholen lassen, wird es natürlich irrsinnig teuer.
Ja.
Und dann gibt es eben noch den nächsten Punkt, diese Import-Terminals. Das ist ja auch ein großer Punkt von der deutschen Wasserstoffstrategie, dass man eben den Wasserstoff importiert. Und da ist ja genau das Gleiche. Da kann ich nicht mit LKWs dann diese Riesenschiffe abtransportieren. Also insofern, an sich könnte man auch sagen, ja gut, potenzielle Firmen gibt's viele. Da sind 30 Anmeldungen bisher jetzt wirklich noch nicht so viel. Da sollte schon noch einiges mehr zusammenkommen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich die meisten, da ist es irgendwo im Prozess und wird dann am Tag vor Abgabefrist eingereicht. Am selben Tag. So macht man es ja eigentlich.
Ja, genau. genau.
5 Minuten vor Abgabeschluss.
Um 12 ist die Deadline, um 11.50 Uhr lockt man sich manchmal langsam ein. Ja, genau.
Genau. Und die Reservierungsphase läuft ja noch bis Ende Juni. Also es ist auch noch Zeit, um die Anträge fertig zu machen. Also wir sind gespannt. Ich glaube wahrscheinlich wirklich, wir werden irgendwann im Juli bestimmt nochmal ein Update machen, wenn die finalen Zahlen da sind.
Genau. Wir verlinken euch natürlich auch diese ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, wenn ihr selber irgendwie jetzt Einspeisebedarf anmelden wollt. Und auch die entsprechenden Veröffentlichungen, Pressemeldungen und so weiter, sodass ihr euch wie immer selbst ein Bild vom Thema machen könnt, euch einen Überblick verschaffen könnt. Insofern schaut gern in die Shownotes rein, dort findet ihr die Links. Und setzt euch doch gerne mit uns in Kontakt über unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Dann könnt ihr uns eure Gedanken, Ideen, Kommentare zukommen lassen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt auch auf unserer Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de, und das Kontaktformular ausfüllen, das ihr dort findet. So könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Und ich denke, Johannes, wenn du nicht noch ein positives, schönes Schlusswort hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, genau, so machen wir es. Genießt den Sommer. Hoffentlich ist er noch da, wenn wir die Episode veröffentlichen.
Ja, veröffentlichen, ja, genau. Ja, genau. Ja, jetzt gerade hat hier schon hohe Temperaturen in meiner Kammer.
Zumindest hat der Herbst dann noch offiziell noch nicht gestartet.
Ja, nee, das dauert noch. Gut, also eine schöne Woche. Macht's gut, bis bald.